Jetzt auch noch mal eine kurze Erinnerung, was diesen Gast angeht, der neben mir sitzt. Denn er ist zum ersten Mal bei 3 nach 9. Aber viele haben vor 16 Jahren einen Auftritt gesehen, der legendär war. Da war er zu Gast bei Wer wird Millionär und hat 32.000 Euro gewonnen, was jetzt nicht eine wahnsinnige Summe ist. Aber der Telefonjoker war sein Vater, ein Lehrer. Und das war so lustig in der Sendung, weil der ihn auch dann gerügt hat, dass er nur so weit gekommen ist. Jedenfalls erzählte Bastian dann in der Sendung ganz viel über seinen Alltag als Lehrerkind. Und das hat er so lustig gemacht, dass danach eine Wahnsinnskarriere gestartet ist. Mit Büchern, mit Podcast. Er füllt jetzt selber große Hallen, und zwar als Comedian. Und er ist zum ersten Mal bei 3 nach 9, Bastian Bielendorfer.
Dankeschön. Ich habe gerade schon Angst, ich muss jetzt was auf der Tuba blasen. Heute jeder Musik macht.
Möchtest du gerne?
Nee, ist bedauerlicherweise. Die Karriere ist zu Ende.
Ja, wir machen alles Mögliche bei 3 nach 9.
Danke.
Ja, also ich würde mit dir gerne über deine Frau sprechen, die ja eigentlich gar nicht deine angetraute Frau ist, sondern deine Lebensgefährtin oder Freundin. Und zwar deshalb, weil sie mittlerweile Teil der Bühnenprogramme ist und vor allen Dingen Teil der Social-Media-Clips, die mir auch immer eingespielt werden. Also wer so ein bisschen auf Social Media unterwegs ist, 3 nach 9 hat auch ein Instagram Account, der sieht deine Frau, nein, er sieht sie nicht, hört sie immer nur im Gespräch mit dir, und sie ist mir so ans Herz gewachsen dadurch und vielen anderen vielleicht auch, dass ich mit dir, wenn das okay ist, auch ein bisschen über sie sprechen möchte.
Bitte, bitte, sie ist eine verrückte Kolumbianerin, mit der ich viele Jahre jetzt schon glücklich bin, und ich habe ihr eben noch eine Sprachnachricht geschickt, dass sie hier eingespielt wird, sagte, na gut, die Deutsche verstehen mich eh nicht. das stimmt auch. Sie ist ein großes Glück und ein Sonnenschein in meinem Leben und, wie ich schon sagte, mein Heimathafen, der in meinem Job sehr wertvoll ist.
Wir haben am Anfang der Sendung mit Andreas Englisch über die katholische Kirche gesprochen und über den Vatikan, was da so in deinem Kopf vorgegangen ist. Weil deine Frau ist Katholikin und die ganze Familie.
Ganz Lateinamerika sind Katholiken,
ja. Aber die Familie deiner Frau, ich sag mal, ist besonders katholisch, ne?
Der Onkel meiner Frau ist Kardinal im Vatikan. Und ja, es...
Habt ihr euch schon ausgetauscht darüber?
Natürlich.
Natürlich.
Welche Richtung vertritt er?
Er ist okay, also ich habe.
Ist schon ein strenger Verein. Also bevor ich da angereist bin, das erste Mal nach Kolumbien, war wirklich völlig unerheblich, was ich beruflich mache oder so. Die erste Frage der Großeltern war natürlich, ist er Katholik? Und meine Frau sagte, bald. Ich bin atheistisch aufgezogen worden, meine Eltern waren nicht in der Kirche, ich bin aber in den katholischen Kindergarten geschickt worden, weil es damals billiger war oder noch Plätze frei waren. Und dann haben die nach ein paar Tagen natürlich gemerkt, weil ich mich verquatscht habe, dass ich überhaupt nicht in der Kirche bin und wir zu Hause auch alle nicht glauben. Dann wurde von der Ordensschwester einberaumt und saßen dann da im Büro, ich in meinem Spider-Man-Pullover, neben mir mein Vater, und dann sagte Schwester Rabiata, ihr Sohn ist gar kein Katholik, und mein Vater sagt, nur das hat er mir nie erzählt.
Und die hieß Schwester Arrabbiata?
Schwester Arrabbiata, aber das ist vermutlich.
Deine Frau lebt ja nun, also jetzt was Kolumbien angeht, eigentlich in der kompletten Diaspora in Deutschland. Es gibt natürlich Katholiken hier, aber es gibt nicht also so viele Katholiken hier wie in Kolumbien. Und vor allen Dingen sind die Gottesdienste anders.
Das ist eine völlig andere Veranstaltung. Ich war mit ihr mal in Kolumbien und ich war mit ihr hier in Deutschland natürlich mal. Sie lebt 16 Jahre hier, sie war aber nie in einer deutschen Kirche. Und dann bin ich mit ihr zum Weihnachtsgottesdienst gegangen in Köln, wo wir leben. Und dann sagte sie schon nach 10 Minuten, alles so negativ, warum? Ist doch gute Stimmung, keiner singt, keine Party, keiner tanzt. Ich sage, nee, in Deutschland ist eher mit Leiden, Leiden, Leiden. Aber wenn du da in Kolumbien ankommst und dann die ganze Kirche von den Plastikstühlen springt und Jesus und Stimmung und tralala, ich war kurz davor, mich taufen zu lassen.
Ja, da kommt ja was auf dich zu, weil wenn du sie wirklich zu deiner Frau machen solltest irgendwann mal, dann erwartet doch die Familie mit einem Kardinal in der Familie mit Sicherheit eine Trauung vor der Kirche.
Ich glaube, wir kommen da nicht so richtig drum herum wahrscheinlich, aber der Kardinal, der wird da bestimmt irgendwas zusammen.
Meinst du, der
vielleicht kann ich
irgendwas?
Nur in Kolumbien katholisch werden, das würde mir gut gefallen.
Aber
das ist ja von der Steuer her sehr ärgerlich in Deutschland.
Franziskus hat über den Unterschied zwischen der Kirche in Lateinamerika und der deutschen Kirche immer das Gleiche gesagt. Er hat gesagt, es gibt keinen Grund, depressiv zu sein, nur weil man katholisch ist. Und wir haben noch etwas gemeinsam. Meine Frau und ich, wir haben auch zusammen meinen Podcast Vatikan geflüstert und wir haben noch etwas zusammen. Mein Vater hat mich während meiner Auftritte in Kirchen auch immer unglaublich genervt. Der war schon sehr alt. Ich habe ihn mitgenommen, wenn ich in Kirchen aufgetreten bin und ich habe dann erzählt. Und immer ungefähr nach 40 Minuten stand er auf, ging ganz langsam im Mittelgang auf mich zu und sagte immer das Gleiche. Junge, hör auf, so Quatsch zu reden, ich will nach Hause. Und dann haben wir immer die Veranstaltung beendet und ich habe gesagt, Papa, kannst du dich bitte wieder setzen?
Das kann ich fühlen, ja.
Jetzt hat diese kolumbianische Familie jetzt also quasi einen Ungläubigen kennengelernt.
Ein Kartoffelatheisten, ja.
Ein Kartoffelatheisten. Welches Bild von Deutschland haben die denn grundsätzlich?
Naja, also die erste Station meiner Frau, sie kommt aus einer reichen, alten kolumbianischen Familie, was immer dazu führt, wenn man das irgendwo erzählt, dass die Leute denken, ah, die handeln doch mit Kokain. Das ist natürlich Quatsch, die handeln mit Waffen und Kaffee. Aber mehr mit Kaffee. Und sie kam mit dem Rotary Club nach Deutschland mit 16, 15 und sie kam zuerst nach Bremen, weil sie nach Bremen wollte und sie dachte, hier würden die Leute alle Dirndl und Lederhosen tragen und sie war tief enttäuscht festzustellen, dass das eher unwahrscheinlich ist. Ich sehe jetzt hier keinen. Hat aber 3 Jahre hier gelebt und sagt bis heute, die beste Bratwurst von die ganze Deutschland gibt es in Bremen.
Weißt du, dass wir einen Videobeweis haben? Wir haben nämlich einen kleinen Zusammenschnitt, von kleinen Szenen aus Social Media Clips und da spielt die Bremer Bratwurst auch eine Rolle. Das zeigen
wirklich?
Wir jetzt mal.
Ja. Ja. Die Bremer Bratwurst.
Ich bin lustig darüber, dass ich nicht tanzen kann. Das ist eine Mischung aus guter Laune und die Hose voll.
Vamos, Donald Duck. Ich sage, das Café sollte öbstlich sein.
Öbstlich? Was ist denn öbstlich?
Von Obst. Wie sagt dein Fruchtbar?
Wie heißen die?
Schärfe.
Schärfe. Warum heißt
ein Schaf und 4 Schärfe, absolut, weil es Plural ist.
Wir sind heute in Bremen. Erst hat sie angefasst, die Fuße von die Hese. Weil sie hat hier mal gewohnt, sie hat hier schlechtes Deutsch gelernt.
Sie hat Deutsch gelernt. Ja.
Das ist so, mir wird immer so warm ins Herz, wenn ich diese Clips sehe, weil das ist wirklich lustig. Also sie hat so ein Temperament.
Es ist wundervoll, was sie der deutschen Sprache antut. Ne? Und sie ist, letztens rief sie, als wir umgezogen sind, rief sie beim Elektrizitätswerk an, um einen neuen Vertrag zu machen und sagte, hallo, ich habe mich umgezogen und ich wollte Ihnen das sagen. Und der Mann an der anderen Seite war sehr irritiert. Und sie bringt so viele Knaller, die man sich gar nicht ausdenken kann. Sie liefert mir das so auf dem Silbertablett. Letztens saß sie auf der Couch, guckte mich nur an und sagte, ah, ich bin so durcheinander, ich kann mich nicht konzentrieren. Ich glaube, ich habe ADAC. Und dann weißt du wirklich nicht mehr, ob du einen Arzt oder einen Mechaniker rufen sollst. Weißt du? Sie macht wirklich viel mit der deutschen Sprache, was man sich nicht ausdenken kann.
Sie hat auch so einen schönen Kosenamen für dich, den ich ein bisschen irritierend finde, wenn ich das dazu sagen darf. Sie sagt Papacito.
Papacito, ja, das ist ein bisschen unangenehm. Ich habe ja auch, in Lateinamerika sagt man zum Partner auch liebevoll Papi. Da es aber einen Altersunterschied von 10 Jahren zwischen uns gibt, sieht das immer aus, als hätte ich sie gerade von der Schule abgeholt. Es kommt wirklich komisch rüber, wenn sie mich in Cafés Papi, bring mir noch einen Kaffee, sagt. Das ist in Deutschland, sagt man ja Papi, sagt höchstens in Heinz-Rühmann-Filmen jemand. Ja. Also das sagt wirklich sonst keiner mehr.
Was lernst du denn von ihr? Also sie lernt die deutsche Sprache von dir, also sie ist dran, es zu lernen. Sie versucht es zu verbessern. Was lernst du von ihr?
Lebensfreude. Also es gibt eine ungebändigte, jeden Morgen ausbrechende Lebensfreude bei uns, wenn ich morgens die Treppe runterkomme. Wir schlafen jetzt getrennt, weil ich ganz schlimm schnarche, aber sie sagt Schnorchel. Und dann steht sie schon in der Küche und tanzt und singt und bringt so viel Freude in das Haus, wie ich das davor in meinem Leben nie erlebt habe, weil ich bin nun mal in einem, nennen wir es mal, Pragmatikerhaushalt. Also bei uns wurde zur Begrüßung noch die Hand gegeben mit den Eltern. So schlimm nicht, aber es war schon anders. Und meine Frau strahlt halt über alles. Und das ist eine unglaubliche Qualität, die halt sie jeden Tag mitbringt und die ich als meinen größten Gamechanger meines Lebens in letzter Zeit betrachte.
Du sprichst es ja gerade selber an, über deine Eltern, über den Haushalt, aus dem du kommst, wo, wie du sagtest, man sich die Hand gegeben hat. Ich finde es ganz interessant, weil ich weiß natürlich, dass deine Eltern beide verbeamtete Lehrer waren. Mhm. Und trotzdem hast du in Interviews schon mal gesagt, dass du eigentlich Ängste erlebt hast in deiner Kindheit, nämlich Verarmungsangst. Dass da immer so eine Mollstimmung war.
Ja, also mein Vater hatte immer große Verarmungsangst. Ich kann dir nicht sagen, woher das stammt. Die stammt aus einem ganz normalen bürgerlichen Haushalt. Mein Großvater war ein Angestellter bei Bayer. Aber ich habe auf jeden Fall in meiner Kindheit und bis heute bei meinem Vater immer diese Tendenz erlebt, auch bis heute hat er das, dass er Angst davor hat, zu verarmen, was seltsam ist. Aber ich habe auf jeden Fall dadurch, dass ich an den Schulen meiner Eltern war, viel Ausgrenzung erlebt und habe erlebt, wie es war, nicht dazuzugehören. In meinen Büchern habe ich das lustig verarbeitet, aber die Realität als Kind, ich meine, Komik ist immer Tragik plus Zeit. Die Realität war natürlich, dass meine Kindheit, besonders so die Zeit zwischen 10 bis 18 oder so, schon recht düster war, weil ich halt nicht dazugehörte in der Schule.
Wir reden von Mobbing, ne?
Mobbing, ja. Also das, was man sich so klassisch unter Mobbing vorstellt, der Tornister in der Toilette oder halt einfach das Gefühl, kein Teil der Gruppe zu sein. Und jede Gruppe, jeder, der hier mal Schulzeit erlebt hat, kennt den klassischen Außenseiter. Ich habe wirklich alle Boxen abgecheckt. Ich war der Lehrersohn, ich war übergewichtig. Ich habe mich nicht für Fußball interessiert, obwohl ich in Gelsenkirchen-Schalke geboren bin. Das ist schon düster. Und ich habe relativ früh gemerkt, dass Humor ein Schwert ist, das niemals stumpf wird. Und das hat mir über diese Zeiten hinweg geholfen, immer.
Und konnten deine... Konnten deine Eltern dir helfen in dieser Zeit?
Meine Eltern hatten sehr viele eigene Schlachtfelder, würde ich sagen. Meine Großmutter wohnte bei uns zu der Zeit, die war dement und das war für meine Mutter sehr belastend. Die ist darüber auch sehr depressiv geworden, das war sehr schwer für sie. Und da habe ich, meine Eltern haben immer so gesagt, du schaffst das schon, du machst das schon. Und das hat auch funktioniert. Ich habe mich, glaube ich, dem allen ganz gut erwehrt. Aber ich bin, also wenn meine Eltern mir oder meine gesamte Familie mir was mitgegeben hat, war es Humor. Also meine Mutter ist allem in ihrem Leben immer mit einem großen Humor entgegengetreten. Ich erzähle auch in meinem Programm davon, dass es wirklich passiert und man darf lachen. Sie hätte da auch drüber gelacht, als meine Mutter ist auch verstorben. Und als meine Mama schon sehr krank war, sind wir mal zu Karstadt gefahren. Auf ihren Wunsch hin mit meinem Vater. Und dann schmiss sie alle so Kisten, einfach so riesige Einkaufskörbe voll mit Kleidung, Herrenhosen, Herrenschuhe, alles Mögliche. Und dann kam ein Karstadt-Mitarbeiter und rieb sich schon so die Hände und war völlig irritiert, was wir da machten und sagte, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Und meine Mutter schaute diesem Mann geradeaus in die Augen und sagte, ich kratz ab und ich will nicht, dass mein Mann aussieht wie ein Penner. Und aus so einem Haushalt kam ich, wo so eine, sagen wir mal, positive Härte gegen sich selbst, aber auch so ein Humor existierte, selbst gegenüber den schlimmsten Herausforderungen. Und das habe ich für mein Leben mitgenommen und das ist bis heute mein Mechanismus, mit dem ich Probleme in meinem Leben bearbeite und beruflich natürlich auch.
Wie begleitet dein Vater deine Karriere? Also du hast mal in einem Bühnenprogramm gesagt, dass er sogar E-Mails, die du ihm schreibst, quasi mit Korrektur zurückschickt, wenn da Fehler drin sind.
Früher schon, jetzt nicht mehr, aber ja.
Wie ist es jetzt?
Ja, also ich glaube mit Gutwillen, aber ich glaube, dass er bis heute nicht wirklich verstanden hat, dass das eine Karriere ist. Also ich bin ja auch diplomierter Psychologe und als ich mein Diplom gemacht habe, kamen meine Eltern dann auch und haben sich natürlich gefreut und sagten, na mal, dann lassen wir das jetzt auch mal sein mit diesem Quatsch da. Ne? Dann machen wir jetzt eine schöne Praxis und so. Das wird, glaube ich, nicht mehr passieren. Ich glaube, kein Patient könnte mich mehr ernst nehmen. Aber für meine Eltern war das einfach eine Welt, ähnlich wie Aki auch, komme ich aus einer Welt, die jetzt eben nicht kunstaffin war. Meine Eltern waren keine Komponisten oder so, sondern es war für die völlig unvorstellbar. Und bis heute ist es so, ich hatte jetzt ein paar Shows, wo halt wirklich 4.000, 5.000 Menschen kamen. Und da fragt mein Vater immer noch, aber verdienst du heute was? Ich sage, es geht, ich schaffe es. Ja. Über diesen Monat komme ich rüber.
Das Honorar, ja, das Geld, was man dafür bekommt, ist ja eine Sache, aber du bekommst ja auch ganz viel Liebe des Publikums, ne?
Ja.
Also ist das, und auch Anerkennung, ist das eine Kompensation für das Mobbing in der Schulzeit?
Ich glaube nicht an Karma und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand mir irgendwas wieder gut zu machen hat. Ich habe einfach unglaubliches Glück gehabt, dass ich meine vielen Schwächen, also meine Unzulänglichkeiten zu meinen Stärken machen konnte. Ich mache mich ja am Ende über mich. Ich habe keine musikalische Exzellenz wie Anastasia. Ich kann eigentlich auch nichts außer lustig sein und Geschichten erzählen. Aber das kann ich eine Stufe besser als die meisten. Und dass ich das zu meinem Beruf machen durfte, ist einer der größten Segen und größten Geschenke, die ich erfahren durfte.
Und wir dürfen dich dabei beobachten. Du bist auf Tournee. Gucken wir uns unbedingt an, natürlich. Vielen Dank. Papacito.
Ja.